Missing Link Original.
Herzlich willkommen bei Hangweiler und Palfrader,
dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Na, ist dann. Herzlich willkommen bei Hangweiler und Palfrader.
Mit einem ganz superen Gast. Jose Ratschila ist bei uns. Servus.
Servus. Es ist der seltene Fall, dass die beiden Gastgeber so deutlich viel prominenter sind als der Gast.
Nee. Das ist ein Blödsinn. Also und wenn, dann sollte sich das so schnell wie nur irgend möglich
dafür bist du ja
ändern.
Da.
Ja. Ja.
Dass man dich den Leuten einmal ein bisschen vorstellt.
Für die, die den Hosea nicht kennen, Kabarettist, und zwar ein großartiger Kabarettist. Und du hast gerade ein neues Programm in der Pipeline.
Mhm.
Wann ist Premiere?
Premiere ist am 7. Oktober. Ich bin jetzt in der Phase, wo man sich selber nichts zutraut und allen anderen alles. Das Programm heißt Happy Place und wird sehr schön werden, glaube ich. Da hinten steht Happy übrigens, Maggie, hinter euch.
Ja, das ist Happy.
Ah, ja.
Damit ich mich immer daran erinnere, dass ich auch glücklich sein soll.
Ja. Das ist doch ein wunderbares Plakat.
Wirklich, vergisst du das manchmal?
Definitiv.
Warum?
Das liegt an meiner Sozialisierung wahrscheinlich.
Sag mal, hier findet ein Rollentausch statt, kommt mir vor.
So, ja,
wir stellen die Fragen, Herr Ratschila.
Boah, hey, aber er ist tough, oder?
Ja,
er ist sehr tough.
Ja, ja. Ich bin am Lanz von uns.
Der Konsiliere.
Konsiliere.
Du hast ein Plakat, das aus dem Schema. Jetzt hör mal zu da, Alter. Das gibt's ja nicht.
Mit wem sprichst du?
Mit dir?
Okay.
Ja?
Ich höre.
Ja, du hast ein Plakat, das raussticht aus dem üblichen Porträtfoto. Warum hast du dich einmal für was anderes entschieden bei einem Kabarettplakat?
Wir haben uns gedacht, wir machen ein Plakat, das auffällt.
Ah ja.
Nein, aber es in erster Linie ist es, weil das Motiv so schön ist.
Ja.
Und das ist bei der Wichtelbahn, der Zwergerlbahn in Bratter aufgenommen und da ist dieses unfassbare Modell vom Großglockner und davor Heiligenblut. Und wir wollten das so gern dort fotografieren und haben gemerkt, wenn man dann nur ein Close-Up nimmt, sieht man das gar nicht.
Ah ja, das ist ja. Ja.
Und dann hatten wir das Problem, wie macht man das, dass es auffällig wird und haben diese große Ballonschrift drauf getan.
Ja.
Niemand hat es noch gesehen. Wir sprechen von etwas, das kein Mensch gesehen hat.
Ja, also wir werden es auch in die Shownotes. Wir müssen aber erklären, wie man das macht.
Was sind Shownotes?
Das ist vom Podcast. Wenn du da so unten scrollst bei Spotify, dann steht da sowas. Und ich glaube, da kann man Links reinmachen.
Ja.
Werden wir erkundigen. Der Robert macht das.
Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon er da redet.
Ja.
Ich bin sehr froh, dass er sich um das alles kümmert, weil ich habe keine Ahnung von sowas.
Ja, und ich bin froh, dass du keine Ahnung hast, weil dann merkst du nicht, wie wenig ich mich kümmere.
Immer noch besser, als würde ich mich darum kümmern,
weil dann
würde überhaupt nichts passieren.
Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Das ist eine sehr, sehr lustige Frage.
Ja.
Vielen
Dank, ich bin Kabarettist.
Unser privates Umfeld überschneidet sich an so vielen Stellen, dass es eigentlich ein Wunder ist, wie spät wir einander kennengelernt haben.
Ja.
Viele, viele, viele gemeinsame Freunde, auch beruflich wahnsinnig viele Überschneidungen. Und irgendwann einmal, ich kenne zum Beispiel seinen Lebensgefährten um 12 Jahre länger, als ich ihn kenne.
Mhm, ist richtig.
Und
Staatskünstler habt ihr gemacht.
Genau.
Da wart ihr in, glaube ich, Niederösterreich irgendwelche.
Nein, nicht nur in Wien.
Ah,
in Wien, im Rathaus waren wir dann mit dem Fabian. Und
wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Ja.
Bei dir als Roadie, wenn ich deine Gitarrenkoffer trage. Weil in 5 Jahren wirst du ein großartiger Gitarrist geworden sein.
Okay, alles klar.
Von deinen unzähligen Talenten wirst du auch noch ein großartiger Musiker werden. Das weißt du noch nicht, aber das ist mein Plan.
Ich freue mich drauf.
Ja,
wie viel der Programm ist das?
Es ist mein 9. Programm. Ich habe nicht alle davon alleine gemacht, aber ich glaube 6 davon habe ich solo gemacht. Das heißt, das 6. Solo.
Ist es dein Bestes?
Ja.
Ja.
Es ist wirklich so, ich tue mir total schwer mit Werbung für mich selber machen.
Ich sehe es, ja.
Ich möchte alles über euch wissen am liebsten nichts über das
Sagen.
Wunderbar,
ja, gut.
Aber diesmal, das war echt seltsam, weil das Schreiben hat schon so Spaß gemacht und ich habe das erste Mal das Gefühl, der Text ist gut. Und tue mir echt schwer damit, weil ich immer den Fehler suche, weil bis jetzt habe ich immer das Gefühl gehabt, der Text, naja, vielleicht fällt es keinem auf, dass er gar nicht so gut ist. Und dann haben alle gesagt, er ist gut.
Ja.
Und diesmal finde ich ihn selber gut.
Und alle anderen sagen?
Werden alle sagen, naja.
Okay, hast du schon Feedback gekriegt von irgendwo?
Ja, aber nur von Leuten, die ich bezahle.
Ja, das ist schwierig.
Das ist schwierig. Jetzt schauen wir, was passiert, wenn Leute kommen, die mich bezahlen. Das ist immer der große Test.
Du hättest ja Teil des Wir sind Kaiser-Teams werden sollen damals. Und das habe ich bis heute nicht ganz verkraftet, dass du mir damals einen Korb gegeben hast. Ich wollte dich unbedingt dabei haben. Und er hat sich entschieden, Radio zu machen, anstatt mit mir Fernsehen. Und das ist etwas, eine Niederlage, die ich bis heute nicht verkraftet habe.
Nämlich für dich, genau.
Ich wollte gerade sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Ne?
Nein, wirklich. Das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, es stimmt was nicht.
Wollen wir
mit
den
mir.
Thomas raten lassen, was das Einzige ist von meinem Input bei Wir sind Kaiser, was übrig geblieben ist?
Ja.
Die Wachen.
Nein.
Nochmal, zweimal darfst du noch raten.
Nein, es ist ein Name. Wir müssen mir ein bisschen
Vormärz?
Helfen. Ja, genau.
Ja?
Vormärz ist von dir.
Und was noch? Er hat's vergessen? Jetzt darfst du mitraten.
Ja, Robert, rat mit. Was ist noch von Rosa Rathille?
Erinnere dich, du wolltest mal, dass ich eine Honorarnote stelle für diese Idee und dann habe ich sie immer nicht gestellt und du warst überkrankt, dass ich sie nicht stelle. Nein. Die Kaiserhymne.
Stimmt. Dass das die internationale ist. Ja, stimmt.
Stimmt.
Das war dein Input und der Name Vormärz. Das,
wirklich?
Ja.
Das kann ich mich wieder nicht erinnern. Das habt ihr doch gesagt, dass der so heißt.
Nein, es waren echt? Vormärz und Biedermeier.
Ah.
Als die
das ist ja urgescheit.
Beiden,
ja. Das war für die beeindruckt von mir selber im Nachhinein.
Ja.
Das ist das Schöne, wenn man vergesslich ist. Man kann sich immer wieder erfreuen an der eigenen Genialität.
Den Text von der Kaiserhymne haben dann der Rudi Rubeneck und der Gerald Fleischhacker miteinander geschrieben, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das macht ja nichts.
Die waren dann das Autorenteam, die beiden
die haben. Es waren mehrere Leute beteiligt. Wir waren ein riesengroßes Team, das da geschrieben hat. Ich glaube, 6 Leute insgesamt, wenn man mich dazu zählt.
Wo machst du gerne Urlaub?
Das ist eine gute Frage.
Hallo, du bist der Wahnsinn. Ich liebe dich.
So, ich denke mal, also wenn schon so eine Art Folge, dann ziehen wir es durch.
Ja.
Ja?
Also das ist eine gute Frage, weil ich mache grundsätzlich ungern Urlaub. Aber wenn ich gern Urlaub, es gibt einen Ort, da wo ich herkomme, Millstätter See, wo ich wirklich gern bin. Und das ist echt erstaunlich, weil überall sonst bin ich dort nicht so gern. Okay. Aber es gibt am Millstätter See die Villa Verdin.
Mhm.
Das sind so liebe Leute und es ist eine so schöne Pension. Das war ein Wirtschaftsgebäude von sehr reichen Menschen, die damals ihrem Wirtschafter, ich glaube sogar von den, wie heißen die, diese ganz reiche Bankiersfamilie, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Rothschilds.
Ah ja.
Die haben ihrem Gutsverwalter ein Haus am Millstätter See geschenkt, eine unfassbare Villa.
Wieso schenken die dem ein Haus?
Wahrscheinlich war er brav, ich weiß nicht. Ja. Und dann ist das natürlich runtergekommen und irgendwann haben 2 sehr nette Leute das übernommen, eine Pension draus gemacht, kochen unfassbar gut. Es ist direkt am See, wunderschön.
Ja.
Dort bin ich gern.
Ich sicher nicht.
Warum nicht?
Ich mag Urlaub nicht. Bin am liebsten im Waldviertel.
Aber lügst du jetzt? Aber
nein, ich fahre wirklich nicht gerne auf Urlaub.
Ich auch nicht. Nämlich wirklich nicht.
Aber wieso nicht?
Weil ich
glaube, Leuten?
Ich glaube, ich bin so zufrieden, wenn ich mich überhaupt irgendwo wohlfühle, dass ich dann daran nicht mehr so gern was ändern will.
Bist du so einer, der dann immer daheim sitzt und dauernd sagt, wie schön es zu Hause ist?
Ja.
Ja.
Ich finde es auch wirklich schön zu Hause, obwohl es gar nicht so schön ist.
Ja.
Ich hab noch einen anderen Grund, aber den kann ich nicht nennen, weil ich schreibe gerade an meinem Solo-Programm, meinem neuen.
Erzähl mir mehr darüber.
Ja, genau,
das sicher nicht. Nein, sicher nicht, weil das mache ich zum Thema. Und das Spoilern, das geht nicht. Du bist Kärntner und hast als einer der wenigen Kärntner, die ich kenne, es geschafft, diesen Kärntner Dialekt, diesen Akzent abzulegen. Das machen sehr, sehr wenige. Also ich, Ruppi Henning zum Beispiel, da merkt man es auch nicht.
Ja.
Ja, hin und wieder.
Ja.
Wir waren im selben Kindergarten übrigens.
Ruppi Henning und
wirklich?
Du?
Mhm.
Also er ist dort auch noch in die Schule gegangen. Er hat dann eine Kulturveranstaltung dort gegründet, die Kontaktlinse nennt sich das. Kontaktner Leccia, die gibt es immer noch und das hat er ins Leben gerufen. Und dort ist sein großes slowenisches Kulturzentrum. Da ist ein Internat und ein Gymnasium und auch ein Kindergarten und da war ich auch.
Cool.
Ich bin auch bis heute Fan des SAK Klagenfurt, was eine große Bürde ist, die ich aufrecht trage.
Ja. Mit also würdevoll, wenn ich dich so anschaue.
Ja, ich sag's das erste Mal, da kommt die Würde her. Aber ja, ich bin aus Kärnten und wir sind nach Wien gezogen, da war ich 9 und ich habe nicht nur schwer Kärntner Dialekt geredet, sondern auch noch mit slowenischem Einschlag. Es war nicht zum Anhören und es war ja damals war das noch nicht so in Wien, dass irgendwer freiwillig im Fantasiedirndl in den Prater gegangen wäre und Oktoberfest gespielt hätte, sondern du warst ja, wenn du vom Land warst, Neandertaler quasi.
Ja.
Und dann bin ich zu Hause gesessen und habe mir mit dem Deutschbuch den Dialekt abtrainiert, weil ich mich so geniert habe in der Schule, wirklich. Weil du warst halt der Volldodel. Ne? Ich habe ungefähr so geredet, wie wenn du dem Kickel fest in die Eier haust, dann so ungefähr.
Ja. Habe ich jetzt noch nicht
warte, hätte ich gerne gehört jetzt.
Ja. Jo, jetzt gehen wir in die Innenstadt und dann werden wir schöne Sachen sehen. Weil wir sind auch wirklich aus derselben, er ist aus Radentein, das ist auch am Millstätter See. Ich bin aus Spital, Luftlinie 5 Kilometer, aber uns trennt der tiefste See Österreichs.
Ah ja, der nämlich ist?
Sehr tief.
Sehr tief.
Mehr wie 100 Meter. Nein, er ist vom Umfang deutlich kleiner als der Wörthersee, aber so tief, deswegen ist viel mehr Wasser im Millstätter See als im Wörthersee.
Ach, das schau ja.
Ja.
Kickel je persönlich kennengelernt?
Nein, ich glaube, dass er ein sehr privater, zurückgezogener Mensch ist, der gern zu Hause bleibt, weil er sich dort wohlfühlen kann und ungern dann daran was ändert.
Auch nicht seine Ideen schmiedet,
genau,
wie
glaube,
so manche,
fährt extrem
mit denen
ungern
was nicht
auf
stimmt.
Genau. Na, aber ich würde ihn gern kennenlernen.
Ja.
Ich glaube, dass er intelligent genug ist, sich selber das nicht zu glauben, was er redet. Und ich würde wirklich gern wissen, was er eigentlich wirklich glaubt. Also wovon der wirklich überzeugt ist, das wüsste ich gern.
Glaubst du, er wird dir das sagen?
Ja.
Ja.
Ja, ich kenn jemanden, der mit ihm mal ein Interview geführt hat, kurz nach der Pandemie, wo er dann berichtet hat, dem ist völlig klar, die haben eine Jahrhundertchance durch die Pandemie und die nützen sie jetzt halt einfach, aber die glaubt das natürlich keine Sekunde.
Ja, ja.
Und ist aber völlig bereit, wenn er jemandem begegnet, wo er das Gefühl hat, das wird nie wer erfahren, dann aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Oh, das wäre schon schön mal.
Du bist Familienvater.
Ja, aber nur eine Familie. Darauf lege ich Wert. Weil man sagt das immer in der Mehrzahl,
stimmt,
nicht?
Familienvater.
Ja. Nicht?
Stimmt.
Aber es ist eine Fallproblematik, ne? Der Vater der Familie.
Ja.
Wie willst du es denn, dass ich sage, du bist Familievater?
Ich bin Vater von der Familie.
Der Vater von der Familie. Da kommt der Kärntner wieder durch.
Ich bin der Vater.
Aber da kommt der Kärntner durch.
Der Vater.
Das waren immer meine Lieblingsmomente bei ein echter Wiener geht nicht unter, wenn er auf das Bild von seinem, der Großvater, dieses Bild von diesem Gewichtheber, das in dem Kabinett hinten gehangen ist.
Ich bin jetzt neulich mit einem Kabarettkollegen auf der Bühne gestanden, der gemeint hat, wenn du ein Kärntner bist und du bist mit einer Frau aus Köln liiert und kommst nach Hause und sagst deinen Kärntner Verwandten, sie ist eine Kölnerin, glauben die, dass sie serviert. Das war ein sehr großartiger Pointe von ganz lieber Kollege.
War das alles, was du sagen wolltest
das
mit dem Vater?
Der Thomas alles, ist völlig fertig.
Es wird eine unhörbare Folge.
Kein stringentes Gespräch zu führen mit diesen
Leuten.
Das liegt wahrscheinlich auch an dir.
Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass wir viel von dem, was es zu besprechen gäbe, bereits mehrfach besprochen haben miteinander. Ich glaube, dass wir müssten jetzt zu einer Neugierde finden an Dingen, die wir noch nie besprochen haben und da gibt es wenige.
Ja, na dann sag mal.
Aber Familienvater ist eine gute Spur. Ich bin gespannt auf die Frage.
Ja.
Wie alt ist dein
44.
Kind? Dein Kind? 44?
Ja, ich habe früh angefangen. Nein, aber meine Kinder sind 13, 11 und 9.
13, 11 und 9?
Ja. Wobei ich nur eins davon selber hergestellt habe und die anderen beiden hat meine Frau mitgebracht.
Das ist ja praktisch. Ja, praktisch. Man hat einfach das Positive einer großen Familie.
Ja.
Hat aber.
Und alles Negative einer Patchwork-Familie obendrauf.
Ist doch super.
Es ist ein einziges Fest. Ja. Unser Leben ist wunderbar. Es ist wirklich eine große Herausforderung, Patchwork. Also es ist echt irre, weil jede Regel, die du aufstellst, nach einer Woche kannst du sie wieder auf null zurückstellen. Ne? Mhm. Aber jetzt ist eigentlich das Umgekehrte der Fall. Je älter die werden und wenn sie jetzt in die Pubertät kommen, würde man ja sagen, jetzt wird's richtig Arsch. Aber jetzt stellen sich die Vorteile heraus, also okay, des Patchworks, weil du diese Kämpfe, weil du nicht die einzige Zielscheibe bist, dieser notwendigen,
natürlich,
dieses notwendigen, ja, sich Abstoßens.
Ja.
Und es ist unfassbar schmerzhaft, wenn du merkst, dein Kind, jetzt ist der Zeitpunkt, wo es darum geht, du bist nur mehr als Wand,
ja,
zur Verfügung stehend, von, ja, der man sich abstoßen kann. Und diese Bürde teilt man mit noch anderen Leuten. Und zum Glück haben wir eine gute Gesprächsbasis mit allen anderen Beteiligten. Und so geht sehr sich gut, das gut aus.
Ja.
Du hast auch als Schauspieler gearbeitet.
Warum sprichst du in der Vergangenheitsform?
Stimmt, ja, du bist Schauspieler.
Das beenden wir mit dem heutigen Tag.
Der Titel, ich kann mich ja, nicht genau, nehmen.
Nein, ich warte auf Herr Kammer-Schauspieler.
Nein, ich kann mich erinnern, dass du mir erzählt hast von Dreharbeiten. Und wie sehr dir das gefallen hat,
ja,
wie sehr du diesen Beruf gerne ausschließlich machen würdest,
ja,
wollen.
Mhm.
Jetzt bist du aber mit einem Kabarettprogramm unterwegs.
Mhm.
Hast du keinerlei Interesse oder keinerlei Ambition, mehr in Richtung Schauspiel zu gehen, mehr auf die Bühne zu gehen?
Doch, also sagen wir so, ich habe im Kabarett, habe ich mich irgendwohin durchgearbeitet, wo die Mietkosten, die Stromkosten und das, was ich damit verdienen kann, in einem günstigen Verhältnis stehen. Wenn ich jetzt anfangen würde, zu Castings zu gehen, ja, und 37 Polizisten zu spielen, dann würde das in keinem günstigen Verhältnis stehen. Und ich war die letzten 13 Jahre einfach beschäftigt mit Familie auf die Reihe kriegen und habe sozusagen nicht eine neue Laufbahn anfangen, also können vielleicht schon, wenn man sich das irgendwie ausgemacht, mhm, hätte, aber ich wollte schlicht nicht. Ich wollte nicht so viel weg sein. Ich wollte nicht sozusagen die Energie investieren in den Aufbau von null und habe dann nur Sachen angenommen, wo ich beim Lesen schon gemerkt habe, das kann ich sicher, weil ich habe ja auch keine Ausbildung sozusagen. Und bei mir kann man ja nicht von diesem, ja, also nicht so wie bei dir, dass man dich gerne dabei haben möchte, schon allein aufgrund der Energie und der Präsenz und der Prominenz bei einem Projekt. Bei mir fällt das ja weg. Und man
ist ein Koffer.
Was?
Du bist ein Koffer.
Warum?
Nein,
das stimmt doch. Sag mal, wie es ist. Mittlerweile werden Filme besetzt nach Insta-Followern.
Und das ist so geisteskrank.
Ich zum Beispiel dann überhaupt keinen Auftrag.
Ja, weil die können.
Ja, aber du hast ja, ich meine, du bist einer der 10 bekanntesten Menschen, die es in Österreich gibt. Ich glaube, davon zehrst du noch auch in Zukunft. Und halt davon, dass du es schon bewiesen hast, dass du es kannst. Aber mittlerweile ist das echt so. Die schauen auf Insta auch, ob du Termine bekommst, ja, in Kabaretttheatern. Wird mittlerweile so, dass Kritiken alles wurscht. Hast du Insta-Follower oder nicht. Und ich habe halt Gott sei Dank im Kabarettbereich schon nachgewiesen, dass man mir vertrauen kann, sozusagen. Und darum kriege ich Termine. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte Schauspieler werden, würde ich sagen, spannend, aber
deine Kabarettistenkarriere hat ja auch relativ früh begonnen. Das, ja, erste Mal, als ich dich wahrgenommen habe, war, weil ich mit dir gemeinsam auf der Bühne gestanden habe. Mhm. Wir haben einander kennengelernt bei einem Projekt, das ich in allerbester Erinnerung habe, im Rabenhof-Theater. Es ist Supernacht der Weihnachtsstars. Ja, Martin Puntigam und Thomas Maurer haben da ein Stück geschrieben, das dann überarbeitet wurde und wo die Kombination der Leute, die da auf der Bühne waren, großartig war.
Es war auch das Stück großartig. Es war ein Weihnachtsstück und in der Welt von dem Stück gab es zwei Problematiken. Erstens, die heimliche Freundin des Familienvaters feiert das erste Mal mit, und Problem Nummer zwei: in dieser Welt kommt zu jedem Weihnachtsfest ein Stargast.
Man muss einen Prominenten einladen, als Familienvater musst du einen Prominenten einladen, weil sonst ist es kein schönes Weihnachtsfest.
Genau. Und sie haben dem Buben versprochen, es kommt so wer wie Eminem und dann kommt aber Roberto Blanco. Und sie müssen den Buben in dem Glauben lassen, es ist eh der Eminem. Also es war so eine Boulevardkomödie. Es war quasi Löwinger Bühne nur auf irgendwie...
Auf LSD.
Genau.
Löwinger Bühne auf LSD und eingeraucht und angesoffen.
Das hat sich gut an.
Ja.
Und das Schöne war, der Hosea hat die Freundin gespielt.
Du warst die Freundin.
Ja, und den Buben auch mal, aber die Freundin. Ja.
Aber die Freundin hat gespielt. Also als ich die beiden Male, die ich mitspielen durfte.
Zuerst hat sie der Gerald gespielt und dann habe ich sie gespielt.
Dann hast du sie gespielt. Und ich habe zweimal den Stargast spielen dürfen. Und es war einmal Roberto Blanco.
Hallo.
Genau. So? Nein, noch viel Ärger.
Okay.
Und einmal war ich Fritz Mulia.
Fritz Mulia soll der Stargast sein.
Das war fantastisch, bist du gescheit.
Okay.
Wahnsinn.
Ja, es war eine andere Zeit.
Ja.
Wollen wir es so zusammen.
Und Oliver Bayer hat auch mitgespielt.
Ja, Oliver Bayer und Gerald Wotterer waren mal als Bud Spencer und Terence Hill. Und wir haben
das habe ich gesehen. Da bin ich nicht auf der Bühne, da war ich im Publikum. Das war großartig.
Und wir haben die Hälfte der Probenzeit investiert, um mit Stunt-Leuten eine Schlägerei einzustudieren, weil die mussten natürlich, das musste so gehen, dass die sich nicht verletzen. Und wir waren gewöhnt, wir proben dreimal und dann wird das schon irgendwie.
Ja.
Und die haben aber darauf bestanden, dass wir jede Bewegung einzeln und wie kommt er über die Couch.
Natürlich, sonst hat man sich ja wirklich in die Pappen. Ja.
Genau, und das, aber es war sehr effektiv und sehr schön. Die waren so vom Heumarkt, so Wrestler waren das. Sehr coole Typen.
Es war wirklich...
Stimmt, so haben wir uns kennengelernt.
Ja, das war das Durchgeknallteste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe viel gemacht, aber das...
Neben dieser Podcast-Folge.
Nein, das
ich fühle mich, als hätte ich Schwammerl gefressen.
Das ist
aber
normal.
Dann wollen wir mal dem Thomas die Gelegenheit geben, das zu machen, wie er es für richtig hält.
Doch, ich finde das, find das super richtig. Ja. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod, Hosea Ratzila?
Ja, aber... Keins, das wir wahrnehmen können.
Okay.
Was soll das heißen?
Na, es, Energie
so wie geht, vor der Geburt. Ne?
Energie geht nicht verloren und sie wird zu irgendwas anderem. Also daran muss ich ganz fest glauben, weil wissen tue ich es nicht, aber glauben kann ich das schon. Ja. Muss ich fast, weil ich weiß nicht das Gegenteil.
Ja.
Du hast mit deinem Vater ein Buch geschrieben und ich war sehr stolz, dass ich habe es in Südtirol lustigerweise gesehen. Ich war zufällig in Südtirol, als du mit deinem Vater auf Lesetour warst und habe dabei sein dürfen, als du mit deinem Vater diesen Abend gestaltet hast und war tief beeindruckt. Das ist eigentlich ein sehr ernstes Thema, das ihr aber auf sehr, sehr lustige Art und Weise präsentiert habt.
Ja, das war so unser Pandemieprojekt, weil man hat irgendwie gesagt, man soll keinen Kontakt haben und da waren wir irgendwie dagegen, weil wir eine sehr enge Beziehung haben und dann haben wir gesagt, wir gehen spazieren und telefonieren viel und schreiben ein Buch miteinander über was eigentlich ein Vater ist. Also wo diese Rolle herkommt und was eigentlich mal die Idee war von diesem Vater.
Jetzt muss man dazu sagen, dass dein Vater alleinerziehender Vater war.
Ja.
Was zum damaligen Zeitpunkt noch außergewöhnlich war. Also ich kann mich nur an einen einzigen Mann in meinem doch eher großem sozialen Umfeld erinnern, bei dem das so war.
Ja.
Dein Vater war der Zweite, von dem ich gehört habe, dass der das so gehandhabt hat.
Ja, er sagt dann immer, er war gar nicht Alleinerzieher, weil er hatte so viel Hilfe. Und in dem Umfeld, in dem er sich bewegt hat, war das total anerkannt, dass ein Mann allein, also da waren alle rundherum waren stolz drauf, was er für ein Held ist. Es gab aber in Klagenfurt, wo wir damals noch gelebt haben, einen Zweiten, von dem man sich erzählt hat, ein Fabriksarbeiter, der lebt mit seinen zwei Töchtern irgendwo in einer Siedlung und der ist auch Alleinerzieher. Und mein Vater sagt immer, wenn man wirklich wissen wollte, was ein Alleinerzieher, was das eigentlich bedeutet, müsste man mit dem reden. Und er bedauert bis heute, dass er den nie gefunden hat und mit ihm geredet hat.
Warum hat dein Vater so viel Unterstützung gehabt? Was war der Grund dafür?
Er war sehr jung und wir waren in so einem studentischen Umfeld und die haben sich sehr selber organisiert und haben so Kindergruppen gegründet und das waren halt lauter feministisch und sozial bewegte Menschen, wo du dann kein Loser warst, wenn die Frau dich verlassen hat.
Ja,
ja, muss man auch dazu sagen, dass dein Vater überdurchschnittlich attraktiv ist.
Ja, das kann man nicht abstreiten. Ne?
Pretty privilege quasi. Mhm.
Und also er wird jetzt auf die Vergangenheitsform bestehen, aber ich finde das gar nicht. Also er ist jetzt ein älterer, attraktiver Mann.
Ein außerordentlich attraktiver Mann. Und das hast du von ihm geerbt?
Ich finde leider nicht. Also ich hatte mal eine Agentin vor vielen Jahren, die hat ihn kennengelernt, weil ich bei irgendeiner Veranstaltung. Und dann hat sie gesagt, boah, das muss echt hart sein, wenn man so einen fischen Vater hat.
Oh, wow.
Und das stimmt, wirklich. Das stimmt echt. Ich habe in den Spiegel geschaut mit 13, war voller Pickel.
Ja.
Und daneben steht quasi Jim Morrison in seiner besten Phase. So ungefähr.
Wow. Ja, aber das, was du halt vielleicht nicht an Ebenmäßigkeit im Gesicht hast, machst du mit Körpergröße wett.
Ja.
Also, wie groß bist du?
Ich bin 1,93 Meter.
Es ist schon jedes Mal, dich zum Armen ist für dich eine Herausforderung, weil du dich so weit runterbücken musst.
Ja, vor allem so Fliegen und solche Sachen, man unterschätzt das. Das alles ist gebaut für bis 1,80 Meter oder so, aber alles drüber wird echt ungemütlich und so Betten und solche Sachen.
Oder so Biedermeier-Möbel, ne?
Genau, ja. Also ich sammle die auch und restauriere sie selber lege mich dann in eine Schublade und schlafe.
Ich habe in meinem Kaffeehaus einen Stammgast gehabt, der auch fast dann 2 Meter groß war. Und jedes Mal ist irgendein Trottel gekommen und hat ihm die Frage gestellt, wie ist die Luft da oben? Und er hat eine großartige Antwort darauf gehabt und gesagt, es stinkt nach Zwergen.
Ja, bei mir ist es so, zum Glück heiße ich Hosea, das heißt, die wenigsten interessieren sich für meine Körpergröße, weil sie fragen, ist das ein echter Name, was soll das?
Die sind nicht Bibelfirmen.
Nein.
Die wissen nicht, dass das ein Prophet war.
Ja, und die lustigste Geschichte darüber ist, dass der Pfarrer bei uns im Ort gesagt hat, Hosea, das ist hebräisch, auf das tauft er nicht. Und ich bin getauft auf Andreas. Und in meinem Taufschein steht Andreas Radziller und überall sonst steht Hosea Radziller. Und die Behörden haben gedacht, als ich 17 war, Hosea, das ist sicher ein Mädchen.
Ah.
Den tun wir nicht einberufen zum Bundesheer.
Nein!
Und dann hat aber meine Klassenlehrerin gesagt, du musst da hingehen, weil sonst kommst du ins Gefängnis. Und war ich dort und habe gesagt, was machen Sie hier? Sie sind doch eine Frau.
Dich angeschaut
das heißt,
und dir ins Gesicht gesagt, das heißt, du bist doch eine Frau.
Bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich eine Frau.
Behördlich.
Behördlich.
Okay.
Und dann haben sie es gestrichen und haben
Das finde ich großartig.
Was für eine Geschichte, oder?
Ja,
hoffentlich ist sie wahr.
Jetzt kennen wir einander schon so lange.
Ja.
Und das erzählst du zum ersten Mal. Ja. Hoffentlich ist sie dir gerade erst eingefallen.
Ja. Ah, das ist immer
aber
so
das mit dem Pfarrer stimmt, ne? Also früher hat man gesagt, vom alten Schlag.
Also stimmt's jetzt nicht.
Mittlerweile sagt man, glaube ich, Antisemit. Aber also das stimmt schon, das andere stimmt auch.
Vom alten Schlag. Those were the days.
Genau. Nein, stimmt tatsächlich beides.
Okay.
Und ich war dann aber beim Zivildienst aus Protest.
Ah ja, ich dachte, das lasst du dir nicht nehmen.
Wenn ihr mich nicht wollt.
Ja.
Warst du schon, hat man sich das bei dir dann schon aussuchen können oder musste man noch zur Kommission?
Man musste, glaube ich, nicht einmal mehr irgendeinen Grund haben, sondern man musste nur mehr ankreuzen. Und ich habe angekreuzt, ich wollte eigentlich Häftlingsarbeit machen. Und als Nummer 2 habe ich dann Gedenkdienst und dann habe ich im Altersheim von der jüdischen Gemeinde Zivildienst gemacht, dann ja. Das war arg, bist du gescheit.
Okay, inwiefern?
Naja, aus mehreren Gründen. Einerseits war ich sehr vorinformiert, weil meine Eltern sich beide mit der Shoah und diesen Dingen sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Worauf ich aber nicht vorbereitet war, das sind Leute, die haben Nummern auf ihrem Arm eintätowiert und behandeln dich wie den letzten Dreck. So. Weil sie sind alt und grantig und du bist nur der Zivildiener.
Ah.
Also nicht alle natürlich, aber solche sind auch dabei. Und das sozusagen mit sich auszumachen, das hat bei mir, war sehr augenöffnend für mich, dass es eben, also so dieser Philosemitismus, in den man hineinkippt, dieses Opfertum geht einher mit humanistischem, du hast das durchgespielt und eine römische 1 auf Menschsein bekommen dadurch oder so.
Ja.
Also da habe ich mich nochmal ganz neu damit auseinandergesetzt. Ich habe dort auch Leute kennengelernt, die haben in dem Moment erfahren, dass sie Juden sind, wo die Gestapo bei ihnen geklingelt hat. Ne? Also das hat in deren Leben wirklich keinerlei
Rolle gespielt. Keine Identifikation, null.
Genau, und das war eine Orgezeit. Vor allem die waren auch sehr angewiesen auf die Arbeit von den Zivildienern dort.
Ja.
Das heißt, du hattest jetzt nicht Zeit, da mit denen Schach zu spielen und irgendwie groß zu philosophieren und,
ja,
und irgendwas von ihnen zu lernen, sondern ich habe dort geputzt und, ja, Essen gemacht und gebracht und gleichzeitig war das aber rundherum. Das war arg.
Boah, das hat sich irre.
Wann ist in dir der Gedanke gereift, dass du den Beruf Kabarettist ergreifen willst?
Ich hatte nie einen anderen Berufswunsch. Wirklich nicht. Ich wusste nur, ich will nicht so wenig Geld haben wie meine Eltern. Das war mir klar. Und wenn mein Vater mich gefragt hat, was willst du mal werden, habe ich gesagt, 100.000 Schilling im Monat.
100.000 Schilling im Monat?
Ja. Und mein einziges Vorbild war der Musiker Prince. Also ich wollte so werden wie der und der MacGyver und nie irgendwie Feuerwehrmann oder sowas.
Ja.
Das hat mich nie interessiert. Sondern es war immer herzeigen, spielen, so. Das hat mich fasziniert. Und ich habe angefangen so, dass die Deutschlehrerin in der Schule zu einem Freund von mir und mir gesagt hat, wir sollen diesen Koffersketch vom Hans Moser mit dem Hörbiger, wie nehmen wir den? So, dass wir sollen das spielen. Und dann haben wir das gemacht und alle waren froh, dass die Deutschstunde früher aus ist. Und dann sie haben das so toll gemacht. Mhm. Und also da habe ich schon begriffen, wie Showgeschäft funktioniert. Und dann haben wir das echt in jeder Stunde gemacht. Und irgendwann, wir waren sehr faul auch und haben nie Hausübung gemacht. Und dann hat sie zu uns gesagt, wir müssen jetzt ein Referat halten, weil sonst kann sie uns nicht beurteilen. Und hat uns gegeben Simplicius Simplicissimus.
Aha.
Das Buch, also eine der ersten Satiren, überhaupt 700 Seiten aus dem 30-jährigen Krieg.
Mhm.
Und also kein Mensch hat das jemals gelesen, glaube ich, außer Germanistikstudentinnen, die sich für diese Zeit speziell interessieren. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen, habe gesagt, was ist das? Und er hat mir ungefähr gesagt, worum es da geht. Und dann haben dieser nämliche Freund und ich ein Referat gehalten, frei erfunden, 2 Stunden. Und die Deutschlehrerin hat bis zum Ende unserer Schulzeit davon geschwärmt, wie großartig sie das findet, dass wir wirklich dieses ganze Buch gelesen haben und ein Referat drüber gehalten haben. Ja, so hat das irgendwie begonnen. Und du kennst den nicht, der Lukas?
Ja.
Und wir haben dann angefangen, gemeinsam Radio zu machen.
Lukas Tagwerker,
großartig, genau. Natürlich kenne ich auch.
Großartiger Radiomacher.
Ja.
Und bei mir hat sich, also er wollte nicht, er hat immer so gefremdelt mit dem Kabarett, das hat ihn nicht interessiert. Das war irgendwie so alt, das machen alte Leute und das ist irgendwie uninteressant. Und ich habe mich aber schon dafür interessiert und habe so Vorbilder gekannt, die mir sehr eingeleuchtet haben. Und dann haben wir uns getrennt und ich habe mein erstes Solo gemacht.
Getrennt insofern, als du mit dem Lukas eine Radiosendung gehabt hast.
Genau, wir haben verschiedenste Radiosendungen gemeinsam gemacht, auch Bühnensachen, aber das war mehr so irgendwie schlingensiefig. Also das war mehr aktionistisch und irgendwie vorm Flex auf der Bühne oder in der Fußgängerzone oder am Flohmarkt irgendeine Orgel-Performance mit Spritzpistolen und Fingerfarben und irgendwelche Texte von anarchistischen Theoretikern vorlesen.
Grandios.
So. Also da waren wir halt 17 und 18 und haben gefunden, wir haben es echt kapiert und alle anderen müssen uns nur gut genug zuhören, dann wird sich auch ihr Leben entscheidend verbessern. Und ich war irgendwie schneller damit zu begreifen, was das für ein enormer Irrtum war.
Ja.
Und für mich das Schlüsselerlebnis war, ein Regisseur ist zu uns gekommen, der so eine Theatergruppe hatte, gesagt, wir sollen jetzt ein Stück schreiben. Und dann wurde das tatsächlich gefördert und aufgeführt.
Ja.
Und da waren dann Leute im Publikum, die waren wirklich im Showgeschäft.
Aha.
Also der Dirk Stermann war zum Beispiel Zuschauer und für mich war das wie der heilige Franziskus kommt in die Vorstellung oder so. Und auch die Topsy Küppers.
Mhm.
Meine Oma war nämlich dort und hat gesagt, das ist die Topsy Küppers und ich wusste nicht, wer das ist. Und sie war aber dort. Und dann haben wir einen Folgeauftrag bekommen und waren aber mit unserem Latein am Ende. Und da habe ich irgendwie verstanden, dass das ein wirklicher Beruf ist und dass man da was tun muss dafür.
Ja.
Und ich hatte großes Interesse, durch dieses Tal zu gehen und der Lukas irgendwie weniger. Also der hat sich mehr journalistisch interessiert und hat sich dann mehr in die Richtung entwickelt. So war das.
Na?
Für mich sehr wichtig war der Martin Buntigam,
ja,
weil der ist irgendwann mit seiner kleinen Tochter und einem Plastiksackerl vor meiner Tür gestanden und hat gesagt, super, nach der Weihnachtsstars, einer ist ausgefallen, ja, übermorgen ist Premiere, ja oder nein? Und wenn ich in dem Moment Nein gesagt hätte, dann hätte sich mein Leben wahrscheinlich anders entwickelt.
Viel besser. Ja. Du hättest mich nicht kennengelernt.
Also du redst mir ab.
Viel, viel besser wär's geworden. Du würdest jetzt 100.000 Schilling verdienen.
Im Monat.
Im Monat.
Wow. Was wäre denn das jetzt schön. Inflationsangepasst in Euro?
6,5.
10.000?
Achso, inflationsangepasst, ja, ungefähr. Ja.
Mhm. No. Kann man machen.
Ja. Würde ich sagen.
Dafür würdest du nicht aus dem Bett aufstehen. Muss man auch dazu sagen.
Ja, ich stehe für viel weniger. Ja. Hoffe, weil dieser Podcast zum Beispiel.
Nein, aber es ist so. An dieser Stelle
besonders nur
vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Es hat uns wahnsinnig gefreut. Ja.
Aber ist das so? Habt ihr vor, das kommerziell zu verwerten?
Das
tun wir eh. Coca-Cola, ja, hat schon. Also was sage ich jetzt den Namen? Ne? Jetzt zahlen die nichts, sage ich trotzdem die Marke.
Aber ist das bei uns, gibt es das auch schon, dass man dann vorliest, ich finde das so geil, wenn der Conan O'Brien und diese Leute dann zwischendurch Werbung vorlesen.
Ja. Das hat in Amerika eine ganz andere Tradition. Ja. Das ist logisch, dass das irgendjemand bezahlen muss, ja, was man da macht. Klar.
Stamps.com
und ist
der übliche.
Bei uns hat das halt eine ganz andere.
Das gibt es einfach noch nicht. Also es gibt die Agenturen noch nicht, die diese Werbung
doch vermitteln. Doch, natürlich, oh, ja, natürlich gibt es das. Nur,
habe ich angesprochen für Werbung.
Ja, wir haben
bei dir kostet es halt was anderes, wenn du das du machst.
Es ist halt, wir machen es nicht wegen dem Geld, diesen Podcast, das ist das Lustige.
Sondern?
Weil wir
uns sonst nicht sehen würden.
Ja.
Ich störe im Grunde.
Im Grunde genommen bist du hier fehl am Platz.
Ich habe auch schon abmoderiert, will ich nur sagen. Gell?
Was, ernsthaft? Das war's schon?
Nein, um Gottes Willen.
Okay. Nein, wir wollen uns mit Leuten, die wir interessant finden, die wir mögen und oder ihre Arbeit mögen und im Idealfall, so wie bei dir, alles gemeinsam,
ja,
einfach treffen und plaudern, das ist alles. Mhm.
Ja.
Vielleicht auch Dinge erfahren, die man so noch nicht weiß.
Ja, erzähl uns halt was.
Der fragt halt was.
Ja.
Ja, frag doch halt was.
Ja, was sind deine Hobbys?
Ich habe wirklich Hobbys. Ja. Aber wisst ihr wirklich?
Ja, na, ich will sie hören.
Na, Hobbys. Ich habe immer schon wirklich gern gekocht.
Ja.
Und während der Pandemie die Gelegenheit erhalten, das sehr stark zu verfeinern. Und jetzt sind alle sehr froh, die mit mir leben und ich auch. Und wenn ich ein Geburtstagsfest mache, dann sage ich immer allen, ich wünsche mir von ihnen, sie sollen mir ein Geld überweisen auf mein Konto. Und dann gehe ich einkaufen und dann gibt es ein sehr gutes Essen mit sehr vielen Gängen. Und ich habe eine große Freude und spiele Restaurant für einen Abend.
Cool. Ich bin ein großer Freund des Geldschenkens.
Ich auch.
Ja.
Weil der Beschenkte dann genau weiß, wie viel das gekostet hat.
Mhm.
Auf den Cent genau weiß er, schau, der hat 100 Euro für mich ausgegeben.
Ja. Na und man kann halt wirklich machen, was man will, oder?
Ja, weil das ein Universalgutschein ist.
Ja,
ja.
Ich finde das auch eine gute Lösung. Also ich finde bei Leuten, die einem wirklich nahe stehen, finde ich das schon einen schönen Akt, aber es kann natürlich auch demütigend sein.
Ja.
Also weil wir vorher über das Buch geredet haben.
Ich lasse mich so gerne demütigen.
Wirklich?
Ja. Ja,
mit echt? Cash.
Aber wenn du, ich habe am 11.11. Geburtstag, demütige mich so viel du willst.
Wirklich?
Ja.
Aber wenn dir wer was schenkt, was wirklich berührend ist und also wo wirklich was dahinter steckt, kannst du das gut annehmen? Oder hast du dann das Gefühl, bloßgestellt zu sein, weil du jetzt nicht das zurückschenkst?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Na zum Beispiel, ich habe meinem Vater, dass wir dieses Buch gemeinsam schreiben, das habe ich ihm zu Weihnachten geschenkt.
Hm.
Und das war...
Sage ich dich, ob Step bist.
Ja, nicht böse sein. Nein.
Warum? Nein.
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 Nein. Ich schenke dir jetzt, dass ich mit dir ein Buch mache.
Nein, das gilt nicht. Oder?
Nein, sorry. Dein armer sorry. Vater. Das ist deine Rache dafür, dass er so viel attraktiver ist als du.
Aber das seid ihr auf seiner Seite, oder?
Ja, natürlich. Also so eine Einladung zum Essen wäre es halt schon noch gewesen.
Nein, entschuldige, ich mache mit dir ein Buch, ja, mein Geschenk an dich.
Ich bastel dir was in Zukunft.
Ja,
nicht einmal mit dem Buch unterm
Baum. Ich habe dir was gezeichnet.
Ich werde.
Na, aber ein Verlagsauftrag für ein Buch.
Na gut, der ist ja dann dotiert.
Ja, aber das war das Geschenk. Wir machen, und den Verlag gab es schon, und wir machen ein Buch zusammen.
Ich finde, wenn das so dir das
Nein, geht. Nicht einmal so, weil das heißt...
Aber er muss hackeln dafür.
Ja, ne? Du schenkst ihm Arbeit.
Ja. Aber schöne Arbeit.
Ja, sagst du. Das sagen sie.
Aber ich finde, bei nahestehenden Menschen Geld nicht so ein tolles Geschenk, aber bei so im Freundeskreis, aber ich würde meinen Kindern, glaube ich, nicht 50 Euro schenken.
Wieso nicht? Die freuen sich.
Weil es zu viel ist?
Nein, weil das so eine...
Das ist zu viel, was kriegst du für 50 Euro?
Deswegen frage ich. Die Taxifahrt heim. Deswegen frage ich.
Nein, wahrscheinlich ist es eher eine gute Idee. Und wahrscheinlich, man nützt halt diese Gelegenheit, seine Zuneigung zu zeigen bei diesen Anlässen und so. Und
also ich schenke schon gerne etwas, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Ja. Was könnte dieser Mensch braucht.
Aber es ist schon ein Grenzfall, oder? Weil wenn man sich zu sehr darauf verlässt, dass man das zu Weihnachten und zum Geburtstag macht, dann vergisst man es vielleicht dazwischen.
Ja, dann kann man ja darum bitten dazwischen, kann man ja sagen.
Zeig deine Liebe,
Papa, Alter. Kannst mir du bitte deine Liebe in Form von 70 Euro zeigen, weil ich würde gerne auf das Konzert gehen.
Ich habe echt den Verdacht, dass das Pubertät ist, oder? Dass sie dir sagen, du Depp, gehst die ganze Zeit hakeln und so und glaubst, du machst was für uns dabei, wäre uns lieber, du wärst mehr da.
Oh. Aua, das hat weh dann gerade ein bisschen, ja.
Autsch.
Ja.
Also ich habe echt, oder? Das ist Pubertät. Und sich abstoßen davon.
Ja.
Und dann werden sie aber selber so. Warum?
Ja, schwierig.
Apropos Pubertät, hast du jemals rebelliert?
In deinem,
wirklich?
Ja.
Wie geht das? Bei einem dermaßen weltoffenen Mensch, der
mit
den
dem
Vater.
Gegenteil natürlich. Also ich wollte, also meine Lebensziele waren Harmonie, Familie und Wohlstand und in diese Gesellschaft irgendwie hineinfinden. Weil ich habe angefangen wirklich am linken aktivistischen Rand und mir wurde mitgeteilt, alle anderen sind ein bisschen deppert und wir wissen es aber und leider sind wir machtlos und die anderen fahren über uns drüber.
Ja.
Und das ist kein guter Zugang. Ne? Also ich habe mal, das ist jetzt Name-Dropping, aber ich war mal zufällig in derselben Sendung wie der Richard David Precht.
Ah, das fand
ich ja. Und wir haben nachher drüber geredet, er hat ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, wie schwer das zu überwinden ist, dass man das Gefühl hat, das, was man Gesellschaft nennt, ist eigentlich der Feind. Wenn das dein Mindset ist, dann hast du einen weiten Weg vor dir. Ne? Und so war das bei mir ein bisschen. Und meine Rebellion war eher eben, ihr seid gar nicht so lässig, wie ihr glaubt.
Mhm.
Und wir haben uns aber zusammengestritten. Also ich habe mit meinem Vater vor allem, auch mit meiner Mutter mittlerweile, aber ich habe mit meinem Vater echt ein gutes Verhältnis und das war nicht sicher. Also das hat viele Jahre Armdrücken und Kampf gebraucht.
Mein Vater hat es mir fast unmöglich gemacht zu rebellieren, denn ich habe mir im zarten Alter von 15 Jahren, und das war damals noch ein richtiges Statement, nicht so wie heute eine Entscheidung, die man aus modischen Gründen trifft, aber ich habe mir links und rechts die Haare komplett abrasiert und habe langes Haupthaar gehabt, das ich mir kohlrabenschwarz gefärbt habe. Und irgendwo auf irgendeinem, irgendwo habe ich das gefunden, am Naschmarkt, glaube ich, einen Dämonen aus Silber, der war in etwa 5 Zentimeter lang, den habe ich mir ins Ohr gehängt, da haben wir extra ein Loch stechen lassen dafür. Und mein Vater kommt eines Tages nach Hause und ich habe eben diese Frisur, die ich in der Früh noch nicht gehabt habe, abrasiert und die Haare kohlrabenschwarz gefärbt und diesen Dämonen im Ohr und öffne ihm die Tür und er schaut mich an und sagt, komisch, ich habe geglaubt, Revolution ist im und nicht am Kopf und geht vorbei.
Boah, alles zerstört.
Wie gemeint.
Und da habe ich gewusst, okay, er hat gewonnen.
Ja.
Ja,
der Mann ist so viel gescheiter als ich.
Ja, hart.
Mhm.
Wow. Ja, ich war bei der katholischen Jungschar, das war meine Rebellion. Und mein Vater konnte es nicht fassen, was hat er falsch gemacht. Und ich war dort und war dann sogar Gruppenleiter. Und das Orge ist, wir erinnern uns, in meinem Taufstein steht Andreas und so weiter. Ich war nie bei einer Erstkommunion oder irgendwas. Und dann sind die draufgekommen und dann habe ich mit der Organisationsleiterin von der Jungschau, wurde ich zu ihr zitiert, ja, und sie hat gesagt, gib mir sofort den Schlüssel. Und dann musste ich den Schlüssel abgeben von der Pfarre, wo ich, um die Stunden abzuhalten, rein musste. Und dann haben sie mich rausgehaut, nachdem ich 2 Jahre für sie gratis Kinderbetreuung dort gemacht habe.
Weil sie draufgekommen sind, dass ich
keine Erstkommunion und keine Firmung hatte.
Wow, wie sind die da draufgekommen? Wem ist so fad, dass er da nachschaut?
Weil irgendwie haben sie gewusst, ja, ich war in der Jungschau und dann wurden alle gefirmt und ich nicht. Und dann haben sie mich gefragt, wo ich die eigentlich gemacht habe. Ich gesagt, also ich war mir keiner Schuld bewusst.
Nein, natürlich nicht.
Ich habe gedacht, Firmung kann man nur machen, wenn man Erstkommunion hat.
Ja. Und wie? Alles wie keine Erstkommunion.
Ja, genau. Und das war quasi wie der Teufel ist eingedrungen in unser Rekrutierungsapparat. Ne? So geht es nicht. Das war echt arg, bist du gescheit. Dabei, der Pfarrkeller, das war der Ort, wo ich das erste Mal wen Klebstoff schnüffeln gesehen habe und wo die ersten Partys waren mit arge Musik und Schmusen und so weiter. Ja. Und es war ein ganz liberaler Kaplan und so, aber die Leiterin von der Jungschau war...
Aber dass man die nicht angeboten hat, das nachzuholen, weil Erstkommunion
halt
kann man ja
so,
mit 40 auch machen, nicht?
Ich war ja davor schon nicht jemand, der Frömmigkeit ausgestrahlt hat im engeren Sinn. Und das war für sie so der Beweis, sie haben jetzt den Undercover UdSSR-Spion
vom Teufel auch,
aufgeplattelt.
Ne?
Eine Großtante von mir hat mir Zeit ihres Lebens, ist nicht mehr unter uns, aber Zeit ihres Lebens damit gedroht, mich zu enterben, wenn ich meine Kinder nicht taufen lasse. Hat mich nicht so beeindruckt, weil sie hat nichts gehabt.
Wirklich?
Ich habe Freunde, deren, ich glaube, die Schwiegermutter hat wirklich die Kinder notgetauft. Also die hat einmal gegen deren Willen die getauft in einem unbeobachteten Moment. Sowas gibt's. Ja, dabei, was gibt's Lächerlicheres als Kindertaufe? Da sieht man, dass sie es nicht ernst meinen. Ne?
Ja, also irgendwie wie Revier markieren.
Ja, und vor allem, du fragst nicht vorher nach, ob der Mensch das überhaupt will. Natürlich nicht. Also das ist ein Vereinsvorgang und kein
Ritual. Der Limbus ist ja jetzt abgeschafft, oder? Der wurde noch unter...
Die Vorhölle, ja. Darum sagt man auch, darf man jetzt beim Sturm trinken auch Prost sagen. Das durfte man vorher nicht, weil der war nicht geweiht, die Traube noch. Ne? Deswegen durfte man, wenn man Sturm trinkt, nicht Prost sagen.
Ah ja.
Das höre ich zum ersten Mal.
Ja, ich auch zum ersten Mal.
Siehst du, was für ein Glück, dass
wir... Na, haben wir was gelernt.
Hosea Ratschilla eingeladen.
Ich hoffe, es stimmt.
Gut. Wir bedanken uns.
Tausend Dank für dieses wunderschöne Gespräch, lieber Hosea.
Ich bedanke mich.
Toi, für dein Kabarettprogramm. Die Termine...
Sagen wir noch dazu in diesem Dings.
Vielen Dank.
Ja?
Wie ist es? Shownotes.
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 Wir haben gelernt.
Ich weiß, wie er auf der Bühne agiert, wenn ich nicht dabei bin. Ich weiß, wie er agiert, wenn ich dabei bin. Es ist besser, Sie schauen sich Hosea Ratschilla solo an. Schwerste Empfehlung von meiner Seite.
Bussi.
Bussi.
Schönen Tag. Danke.
Missing Link.